SWR Kultur Hörbuch
Neurobeast Science-Fiction-Roman von Aiki Mira Folge 6 Es liest Anne Müller Berlin, 2100 Aruke öffnet die Augen. Ihre Freunde drängen sich um sie herum. Sie sehen besorgt aus. Was ist mit der Show? Aruke verrenkt den Hals, sucht das Fenster zum Stadion. Die Bewegung verursacht ein Knirschen im Kopf, als würden Steine aneinander reiben. Die Show, möchte sie fragen, ist sie schon vorbei? Aber sie bringt kein Wort hervor. Lippen bewegen sich lautlos. Quinoa hält eine Flasche Limo daran. Offenbar glaubt er, sie habe Durst. Aruke trinkt, obwohl sie sich nicht sicher ist, ob sie überhaupt noch weiß, wie das geht. Sie schluckt und schluckt. Quinoa hilft ihr auf die Beine. Durch das Panoramafenster starrt das leergeräumte Stadion wie eine Augenhöhle ohne Auge. Aruke dreht ihren Kopf immer wieder zur Glasscheibe. Sie kann nicht glauben, dass es vorbei ist. Sie sucht das Gesicht von Quinoa ab. Er lächelt sie an. Es war aufregend und ich stehe normalerweise nicht auf Zauberei. Utopisch, gibt Crispin zu. Hyperutopisch, verbessert Suho. Aruke wischt sich den kalten Schweiß von der Stirn und flucht. Genau in diesem Moment öffnet sich die Tür. Eine Person tritt ein. Aruke identifiziert sie als die Person, mit der sie sich auf dem Dach unterhalten hat. Quinoa erkennt sie ebenfalls und gibt ein erstauntes Pfeifen von sich. Der junge Lockenkopf ist für Riva offenbar eine Art Leibwächter. Angestrengt schaut er durch alle hindurch, als hätte er Aruke und Quinoa noch nie gesehen. So ein Arschloch, denkt Aruke. Dann tritt er zur Seite und Riva Lux gleitet herein. Ein lebendiges Spektakel. Ein Wesen, das durch Geld übermenschlich gemacht wurde. Ein Kribbeln, das lähmt, befällt die Unerschütterlichen. Sie vergessen zu atmen. Das Gesicht von Riva Lux besitzt eine zugleich hyperrealistische und hypervirtuelle Qualität mit Airbrush-Wangen, biosynthetischen Wimpern und einer Haut, die in paradoxen Grautönen glänzt. Für Aruke ähnelt Riva Lux einem funkelnden Traum, an den sie einmal geglaubt hat. Suho und Crispin geben beide ein hohes Quietschen von sich. Die Megaceleb trägt aufgeklebte Diamanten, die kaum das Nötigste bedecken. Bei ihrem Anblick werden Knie weich. Die Unerschütterlichen schauen zu, wie sich in Echtzeit Rivas Haut verändert. Zittert die Megaceleb? Ist sie genauso aufgeregt? Ein düsteres Triumphgefühl erfüllt Aruke. Sie spürt die Erleichterung, etwas Unvermeidlichem einen Schritt näher zu sein. Und eine Lust, sich nicht länger zu wehren, sondern aufzugeben und kopfüber hineinzustürzen. Riva richtet ihren Blick auf Aruke, kühl, kontrolliert. Du bist also mein größter Fan. Wie hat dir meine Show gefallen? Aruke spürt die Nervosität ihres Gegenübers, als wäre es ihre eigene. Ganz gut, antwortet Aruke, als wäre sie völlig unbeeindruckt. Dabei kann sie immer noch nicht fassen, dass sie die Show verpasst hat. Sie macht einen Schritt nach vorne, streckt eine Hand nach Riva aus. Die Celeb weicht zurück. Gleichzeitig schiebt sich ihr Bodyguard geschickt dazwischen. Wie fühlt es sich an, das Bewusstsein eines modifizierten Mammuts zu teilen? Fragt Soho mit piepsiger Stimme. So schüchtern hat Aruke den Teenager noch nie erlebt. Riva richtet ihren Blick auf das Mädchen und alle staunen, dass Soho nicht auf der Stelle umkippt. Wie sich das anfühlt? Frag mich lieber, wie sich Menschen anfühlen, wenn ich das Bewusstsein eines modifizierten Mammuts teile. Wie fühlen sich Menschen an? Fragt Soho prompt. Rivas Gesicht verzieht sich. Grauenhaft. Als gehörten sie zu einer anderen Spezies. Aruke schaudert. Ihr Körper scheint sich zu erinnern. Riva schwenkt ihren Blick zurück zu ihr. Du weißt wahrscheinlich alles über mich und ich weiß rein gar nichts über dich. Dann komm doch mit und schau dir mein Leben an, schlägt Aruke vor. Es klingt herausfordernder, als sie es meint. Riva lächelt. Cem hat mir erzählt, du lebst oben. Aruke schaut zum Bodyguard, Der tut immer noch so, als wären sie alle Luft. Sie dreht den Kopf zurück zu Riva, zuckt mit den Schultern und sagt, »Ich kann mir denken, dass du dir das nicht zutraust. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du nie besonders mutig.« Quinoa zieht scharf den Atem ein. »Ihr kennt euch?« Die zarten Linien auf Rivas Haut verschwimmen, sonst rührt sich nichts an ihr. Doch Aruke ist sich sicher, etwas in Riva ausgelöst zu haben. »Trinkt und esst, so viel ihr wollt«, ruft Riva und will zurück zur Tür. Aruke weiß, sie muss etwas tun. Irgendetwas, um sie aufzuhalten. Symbiom 2090. »Dr. Cabral, es tut mir leid. Wieder hat es nicht funktioniert.« Lillimar bleibt an der Tür stehen, sucht das Gesicht ihrer Vorgesetzten. Dr. Cabral sitzt gebeugt über ihrem Smad. Es ist schon spät. Ihre Augen sind glasig, als sie endlich hochschaut und fragt, »Sind Sie sicher? Ich meine, es müsste funktionieren.« Es reagiert auf menschliche Haut, haftet an der glatten, warmen Epidermis, die anschwillt und juckt, bis die Person sich kratzt oder das Gewebe reißt. Dr. Cabral schaut verträumt. »Wissen Sie, Kratzen ist eine seltsam selbstzerstörerische Sache. Wir kratzen uns, um einen Parasiten oder einen Reizstoff loszuwerden. Zugleich öffnen wir durch das Kratzen unsere schützende Hautbarriere und machen den Körper anfälliger.« »Weiß Dr. Ludwig Bescheid, dass wir Ihre Tochter...« »Natürlich. Sie hat uns ihre volle Kooperation zugesichert.« »Was, wenn das Mädchen nicht mehr aufwacht? Was sagen wir, Dr. Ludwig?« »Das Mädchen war mir eine große Hilfe im Labor. Es wäre schade, wenn Sie...« »Zweifeln Sie an meinen Fähigkeiten? Neurochirurgie ist mein Fachgebiet. Ich gehöre zu den Besten.« »Aber das hier ist etwas anderes. Ein Kind sollte nicht in so etwas reingezogen werden.« »Das bereitet Ihnen Kopfschmerzen? Ich dachte, Sie wollten zur Speerspitze der Forschung gehören.« »Ich spreche nicht von dem biologischen Ereignis, sondern von Prima.« »Ach, Sie glauben, ein Wesen ist schützenswerter als das andere?« »Na, ich habe das von ganz oben absichern lassen. Eine KI-gesteuerte Ethikkommission befand, dass so ein lebensrettender Eingriff wie eine Organspende zu bewerten ist.« »Entspricht es nicht eher einer Manipulation am Gehirn?« »Jede Erinnerungstransplantation ist eine Form der Manipulation. Prima spendet neurale Stammzellen, damit Tanun in unserer Welt leben kann.« »Was nützt es, ein einzelnes indigenes Wesen zu entwickeln? Das bringt uns das verlorene Kollektivgedächtnis nicht wieder.« »Ich bin Neurochirurgin. Ich soll dafür sorgen, dass Tanun in unserer Welt funktioniert. Was dann passiert oder wem das nützt, geht mich nichts an. So wie Sie mache ich bloß meine Arbeit. Ein Urteil steht mir nicht zu. Das ist Sache der Ethikkommission. Ethik ist nicht mein Gebiet. Verdammt, ich dachte, Sie wären die Richtige für den Job.« »Ich bin die Richtige. Beweisen Sie es mir.« Lillimar tritt näher, zieht ihren Smet aus dem Arbeitskittel. »Ich habe etwas gefunden. Vielleicht bringt uns das weiter.« Sie wischt über die glatte Oberfläche, bis Fraktalmuster erscheinen. »Eine geeignete Trägerflüssigkeit?« »Genau. Damit könnte eine Craft-versus-Host-Reaktion verhindert werden.« »Vom Neurobiest?« »Ja, Zellflüssigkeit aus dem Nervengewebe. Ich nenne es Neurosubstrat. Schauen Sie sich die Werte an.« »Der Confluence-Wert. Unglaublich.« »Wieso sehe ich das erst jetzt?« Lillimar errötet vor Freude. Dr. Cabral studiert die Aufnahmen, dann die dazugehörigen Tabellen. Endlich schaut sie hoch. »Sie glauben, wir können das Neurosubstrat als Trägerflüssigkeit für die Erinnerungstransplantation benutzen?« »Die ersten Tests sind vielversprechend.« »Und Sie haben kein Problem damit?« »Wir müssten Ihrer Laborhilfe die Trägerflüssigkeit spritzen.« Lillimar gibt sich Mühe, Dr. Cabrals forschendem Blick standzuhalten, während sie ihre Antwort sorgfältig wählt. »Wie Sie schon sagten, Ethik ist nicht unser Gebiet. Wir sind bloß da, um Lösungen zu finden.« Dr. Cabral lächelt. »Sie wollen die Welt verändern?« Lillimar zieht den Rücken gerade, macht sich groß. Dann sagt sie mit einer neuen Stimme, von der sie nicht wusste, dass sie sie besitzt, »Wenn die Werte des Substrats stabil bleiben, bricht ein neues Zeitalter an. Nach so einer Lösung sucht die Tech-Industrie schon lange. Das wird die Welt verändern. Berlin 2100. Du bist nicht frei. Sie halten dich gefangen. Du kannst gar nicht fort, selbst wenn du wolltest. Was für ein Blödsinn, ruft Riva. Ich kann tun, was ich will. Aruke dreht sich zu Quinoa. Ist morgen die Kalypse? Quinoa nickt. Aruke wendet sich wieder zu Riva. Ich wette, du warst noch nie bei einer Endzeitparty. Ich kenne die Bilder. Aruke lacht. Ha, die Bilder. Eine Endzeitparty muss jeder Mensch wenigstens einmal selbst erlebt haben. Klar, das werde ich auch. Dann komm mit uns. Was hält dich davon ab? Deine Haare und dein Kleid musst du vorher loswerden. Am besten auch das Gesicht, fügt Crispin hinzu. Vor allem das Gesicht, korrigiert Soho und lächelt. Symbiom 2090. Dr. Cabral sitzt an ihrem Schreibtisch und spricht in ein Mikrofon. P.L. und T.C. wurden mit Lopivertin, 0,6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, anästhesiert. Nach immunologischen Tests wurde beiden eine experimentelle Trägerflüssigkeit injiziert, Neurosubstrat, gewonnen aus dem Neurobiest Nosinepharum polycephalum. Dann wurden 2 Mikroliter neurale Stammzellen, NSCs, aus P.L. entnommen. Diese wurden T.C. mit einer Geschwindigkeit von 1 Mikroliter pro Minute injiziert. Die Spritze wurde nach der Injektion für 2 Minuten an Ort und Stelle belassen, um eine Diffusion des Injektats in das umgebende Gewebe zu ermöglichen. Für die Stammzelleninjektion sowie Injektion der Trägerflüssigkeit wurden jeweils getrennte Flexifil-Spritzen verwendet. Die Spritzen wurden gründlich mit deionisiertem Wasser gereinigt und nach jeder Injektion mit Puffer gespült. Koordinaten im Hippocampus, wie sie durch den Gehirnatlas des jugendlichen Gehirns von Keller et al. 2085 bestimmt wurden, lauten wie folgt: Anteroposterior minus 3,06 mm, mediolateral M-L plus minus 0,75 mm. Dorsoventral D-V minus 0,75 mm. Die Operationsstellen wurden mit Stuckowachs versiegelt, dann vernäht und mit Gewebeflicken verschlossen. Anschließend wurde eine antibiotische Salbe auf die Stelle aufgetragen. Sobald P.L. und T.C. wieder bei Bewusstsein sind, werden sie einige Wochen einzeln untergebracht werden, bis die Operationsstellen vollständig verheilt sind. Oh nein, das sieht nicht gut aus, ruft Lilima dazwischen. Sie steht nur wenige Meter entfernt. Die Nähte? Dr. Cabral hält die Aufnahme an. Dann springt sie auf und eilt zu Lilima, die sich über Prima beugt. Das Mädchen sitzt gefesselt im Stuhl, die Augen fest verschlossen, als würde sie schlafen. Mit spitzen Fingern schiebt Dr. Cabral den blonden Schopf zur Seite und besieht sich den darunterliegenden Nacken. Dort klebt eine dunkle Schicht. Sie haben recht, das sieht nicht gut aus, totes Gewebe. Entnehmen Sie sicherheitshalber eine Probe. Sehen Sie nur. Lilima zeigt zum Tisch. Dort setzt sich etwas in Bewegung. Ein Klumpen löst sich vom Neurobiest und kriecht über die polierte Arbeitsplatte. Glänzend, oval, groß wie ein Samenkorn. Was? Lilimas Frage erstirbt zum hohen Ton. Sie will nach vorne stürzen, doch Dr. Cabral packt sie am Arm. Warten Sie. Lilima schaut erstaunt. Die Worte ihrer Vorgesetzten klingen gepresst, beinahe feucht. Das ist Aufregung. Zusammen beobachten sie, wie das abgetrennte Samenkorn in Richtung des schlafenden Mädchens kriecht. Schon erreicht es Primas Hand, hinterlässt eine dunkel schillernde Spur, kriecht über den Handrücken, den Arm, hoch über die Schulter und von da in den Nacken. Ein Nachkomme. Wortwörtlich. Lilima nickt, zu entsetzt, um einen Laut hervorzubringen. Mit angehaltenem Atem beobachten sie, wie sich der Nachkomme des Neurobies das tote Gewebe in Primas Nacken einverleibt, wächst und pulsiert. Alle biosynthetischen Organismen räumen hinter sich auf. Wir haben ihnen das Verhalten in die Zellen programmiert. Lilima ist immer noch zu verstört, um darauf zu antworten. Der satte Winzling nimmt allmählich die Farbe von Primas Haut an. Wie gut es die Mimese beherrscht. Offenbar sind die Nachkommen bereits an den menschlichen Wirt angepasst. Das Neurobiest, das auf der Arbeitsplatte liegt, erstarrt. Dr. Cabral sammelt es ein, betrachtet es einen Moment. Dann wandert ihr Blick zu Prima. Vielleicht sollten wir sie jetzt zurückholen. Und das Stück Neurobiest? Das klebt immer noch in ihrem Nacken. Lassen wir es dran.
Was?
Vorerst. Bis wir mehr Daten haben. Berlin 2100. Riva sieht sich selbst auf der gläsernen Terrasse, sieht das neonblaue Poolwasser, unnatürlich klar und grell, sieht ihren nackten Körper unter einem Sonnensegel liegen und schaut sich selbst beim Denken zu. Sie sieht eine junge Frau, die über ihre nächsten Auftritte, über neue Verträge und all die anderen unzähligen Belange grübelt, die eine Megaceleb im Kopf haben muss. Wenn Riva bei einer Show auf die Bühne hinaustritt, hat sie stets das Gefühl, nicht genug zu sein. Niemanden lässt sie diese Angst sehen. Ihre Karriere begann im Container, ein Experiment der Erfahrungsindustrie, das mittlerweile eingestellt wurde. Im Container schreckte Riva vor nichts zurück, egal was ihre wachsende Fangemeinde von ihr verlangte. In den Augen ihres Publikums blieb sie unberührt und rein wie eine helle Flamme. Sie hielt nicht nur am längsten durch, sie weigerte sich am Ende auch, den selbstgewählten Käfig zu verlassen, beharrte auf ein weiteres Jahr im Container. Damals wusste sie nicht, dass sie für manche bereits ein Star war und durch ihre Weigerung, frei zu sein, zur Ikone wurde. Die Isolation musste unterbrochen werden, weil Fans den Container stürmten. Gleichzeitig scharten sich Sponsoren und Managerinnen um Riva, bildeten eine schützende Schicht zur Außenwelt. Riva gewöhnte sich schnell daran, eine Mega-Celeb zu sein. In vielerlei Hinsicht war es die gleiche Isolation wie im Container. Getrennt von der Welt. So fühlt sich ihr Inneres an. Niemand hinterfragt Rivas Bedürfnis, sich abzuschotten, sich Tag und Nacht mit einem Stab Sicherheitsleute zu umgeben. Solange sie sich jeder Herausforderung stellt, die ihre Fans sich ausdenken, wird sie von der Welt geliebt. Ihre Shows bleiben ein inszeniertes Spektakel. Was das Publikum daran so liebt, ist Rivas scheinbare Unterwerfung. Der Hunger danach scheint nie gestillt. Ihre Fans verlangen eine Steigerung und Riva ist jedes Mal bereit, darauf einzugehen. Die neueste Herausforderung bot eine aus Mammutzellen geklonte Kreatur aus dem Isynbi-Labor. Die Kooperation mit dem Isynbi feiern ihre Fans als den Beginn einer neuen Ära. Hier in Paris teilt Riva ihr Bewusstsein regelmäßig mit einem modifizierten, 15 Tonnen schweren und fast 4 Meter hohen Wollhaar-Mammut. Während der Show treibt das Publikum das aus biosynthetischen Zellen rekonstruierte Urtier über die Bühne und lässt es Dinge tun, die ein Tier eigentlich nicht tun will. Zumindest von außen sieht es so aus. Niemand weiß, wie es von innen aussieht. Was es wirklich bedeutet, ein Bewusstsein zu teilen. Nein, in ein fremdes Bewusstsein zu schlüpfen, wie in ein schlecht sitzendes Kleidungsstück. Wie es sich anfühlt, in dieser Form den Menschen zu begegnen. Hat Riva deshalb solche Angst vor der Welt, vor den Menschen, vor dem Leben selbst? Sie lässt sich hypnotisieren, akupunktieren, sedieren, aber niemand kann sie reparieren. Etwas stimmt nicht mit ihr. Der Riss geht viel tiefer als ihre Solastalgie. Es gibt nicht einmal ein Wort dafür und so bleibt ihr der eigene Zustand unbegreiflich. Seltsamerweise spürt sie in Arukes Gegenwart nichts mehr davon. Als wäre sie plötzlich geheilt. Sie starrt ihr gegenüber an, eine Person, die ihr fremd ist und mit der sie zugleich die eigene Vergangenheit teilt. Aruka erscheint ihr wie ein Spiegelbild, dessen Gedanken sie deutlich lesen kann, weil es letztendlich ihre eigenen sind. Du kannst es nicht. Doch, ich kann es. Woher kommt dieser plötzliche Drang, diese Überzeugung, es tun zu können, wegzugehen, frei zu sein? Rivas Blick wandert zu Cem, wie um sich zu versichern, dass er sie nicht aufhält, sondern an ihrer Seite bleibt. Er versteht sofort und entscheidet sich, Riva in Sicherheit zu wiegen. Diese Leute haben recht. Eine Megaceleb kann nur frei sein, wenn sie ihr Aussehen ändert. Gib mir dein Multitool. Er händigt ihr das unscheinbare Werkzeug aus und sie säbelt sich damit die Haare ab. Tausende Mikrodiamanten prasseln zu Boden, was sich anhört wie eine Laserkanone. Dein Gesicht? Aruke reckt das Kinn. Riva ist immer noch verblüfft, wie groß Aruke ist. Obendrein hat ihr Gegenüber mindestens genauso viel nervöse Energie wie sie selbst. Die Megaceleb macht einen Schritt seitwärts, beugt sich zu der bleichen Person, die so eine plötzliche Aufmerksamkeit nicht verträgt. Hast du deinen Sonnenschutz dabei? Auf vibrierenden Fingern reicht Crispin eine Dose. Riva schmiert sich die grünlich schimmernde Paste in mehreren Schichten ins Gesicht. Darunter verschwinden nicht nur Rivas glatte Haut, sondern auch alle Gesichtszüge. Ja, jetzt siehst du ziemlich scheußlich aus. Während Aruke das sagt, kann sie ein Lächeln nicht unterdrücken. Perfekt? Riva grinst und auf ihren Zähnen klebt ein grüner Klecks. Und du bist sicher, dass du einfach so gehen darfst? Riva verzieht das Gesicht, denkt an Matt. Matt wird nicht glücklich darüber sein. Matt tut alles für mich. Was wäre ich ohne Matt? Dank Matt fühlt sich Riva sicher, abgeschirmt vor der verschmutzten Luft, vor den vielen Gefahren, die draußen lauern. Sie denkt an die Superfans, vor denen Matt stets warnt. Hat Riva keine Angst mehr vor ihnen? Statt Angst spürt sie etwas Neues, Unbekanntes. Eine seltsame Kraft. Sie scheint von Aruke auszugehen. Riva erkennt, ich habe gar keine andere Wahl, als mitzugehen. Und sie erkennt auch, niemand wird mich aufhalten. Niemand kann das. Ich bin Riva Lux, eine Megaceleb. Alle hängen von mir ab. Alle arbeiten für mich. Auch Matt. Wie konnte ich das bloß vergessen? Als sie wenig später hinaustreten, trägt Riva passend zum grünlichen Gesicht Kenoas grasgrünes Hemd. Aruke hingegen nur eine Brustbandage. Gehüllt in eine Wolke aus Sicherheitspersonal laufen sie zum Flugplatz. Riva bleibt immer wieder stehen. Sie ist verwirrt, so viele Menschen zu sehen, die nach der Show immer noch das Stadion belagern. Normalerweise wird Riva zwischen den Bühnenauftritten in sicht- und schalldichten Kabinen hin und her transportiert, ohne je den Massen zu begegnen, die ihre Superfans sind. Die wartenden Menschen werden aufmerksam auf das Sicherheitspersonal, fangen an zu filmen und zu johlen. Die ersten klettern auf die Absperrung. Die Sicherheitsleute rücken zusammen, bilden einen blickdichten Tunnel, durch den Riva, Cem und die Unerschütterlichen ungehindert die Flugmaschine betreten können. Im engen Innenraum der Maschine suchen alle schweigend ihren Platz. Erst als die Rotoren sich drehen, scheint die Welt sich wieder in Bewegung zu setzen. Ein Ruck geht durch den Innenraum. Alle pressen ihre Nasen gegen die Scheiben und schauen hinunter. Der Großraum Paris befindet sich noch immer im Ausnahmezustand. Straßen sind gesperrt, über der Innenstadt kreisen Multikopter, an fast jeder Ecke steht eine kleine Armee aus Polizeirobotern. Irgendwie hatte ich keine Ahnung, dass ich so berühmt bin. Die Unerschütterlichen starren sie an. Cem verzieht den Mund, als glaube er ihr kein Wort. Riva zuckt mit den Schultern. Es ist was ganz anderes, den Tumult zu sehen, den meine Shows verursachen, als davon im Stream zu hören. Es kommt mir so vor, als ob Paris wegen mir im Chaos versinkt. Überall Sirenen und Blaulicht. Drehen die Menschen durch? Soho antwortet mit ernster Stimme, dein Management glaubt offenbar, dass du leichter zu kontrollieren bist, wenn du nicht über den vollen Umfang deiner Macht informiert bist. Nachdenklich schaut Riva ihr gegenüber an. Ich glaube, du hast recht. Symbiom 2090. Prima erwacht schweißgebadet. Ihre Mutter beugt sich über sie. Es ist normal, dass du jetzt Albträume hast. Du hattest richtig hohes Fieber. Sie betastet Primas Gesicht. Jetzt hast du kein Fieber mehr. Das ist bloß Nachtschweiß. Hat sie mich gehen lassen? Wer? Dr. Cabral? Wir haben ihr viel zu verdanken. Sie ist eine wichtige Frau und trotzdem hat sie sich Zeit genommen, sich um dich gekümmert. Sie hält ihre eigene Tochter gefangen, führt furchtbare Experimente durch, an Tanun, an mir. Ihre Mutter starrt sie an, als wüsste sie nicht, ob Prima wirklich meint, was sie sagt. Dich hat es richtig erwischt. Was machen wir bloß? Wir müssen Tanun da rausholen. Prima, hör auf damit. Was, wenn es deine Tochter wäre? Wenn es Prima wäre? Die Mutter weicht zurück. Du bist Prima. Wir müssen ihr helfen. Helen seufzt. Es ist kompliziert, aber glaub mir, Dr. Cabral tut alles, um Tanun zu helfen. Das hat sie dir erzählt? Das Mädchen schnaubt so verächtlich. Helen erkennt die eigene Tochter nicht wieder. Berlin, 2100. Als sie vom Landeplatz zum Haku laufen, sehen sie Sohos Mutter im Sonnenstuhl liegen. Sie trägt noch das hautenge Holo-Kostüm, muss gerade erst von der Arbeit zurückgekommen sein. Hinter ihr geht bereits die Sonne auf. Aruke sieht das Rosa und das Gelb wie Rauch aufsteigen. Eine Gruppe Meerschweinchen flitzt ins Wäldchen. Das ist alles so vertraut. Eine mächtige Sehnsucht überkommt sie. Das ist das Dach, erkennt sie. Selbst wenn ich oben angekommen bin, sehne ich mich danach. Sehe es in der Ferne glitzern, verheißungsvoll. Die kahlen Äste der Bäume zeichnen ein Muster in den Himmel wie zerbrochenes Glas. Die Sonne taucht alles in ein seltsames Schwefelgelb. Soho geht hinüber zur schlafenden Mutter, quetscht sich neben sie auf den Sonnenstuhl und tut so, als würde sie ebenfalls schlafen. Aruke verspürt das dringende Bedürfnis, die beiden zuzudecken, obwohl sie in allen Knochen fühlt, es wird heute wieder ein schrecklich heißer Tag. Quinoa schlendert zur Station. Bevor sie ihrem Freund folgt, wirft Aruke einen Blick auf das Haku. Darin leuchtet jetzt ein Licht. Riva schaut durchs Fenster. Sie tauschen einen Blick. Neben Riva steht ihr Bodyguard und schaut durch Aruke hindurch. Plötzlich fragt sich Aruke, ob es wirklich eine gute Idee war, die beiden hierher zu bringen. Symbiom 2090. Ist das also ein Beweis für Panpsychismus? Nein, erwidert Lilima. Wir nennen es Neurobonding. Eine Verschränkung, wie wir sie aus der Quantenmechanik kennen, bloß auf Ebene der Neurotransmitter. Offenbar funktioniert es nur im jugendlichen Gehirn. Die Kollegin nickt, als würde sie verstehen. Als Lilima ihr hinterhersieht, wie sie den Gang hinunterwatschelt, verspürt sie pures Glück, mit so vielen hochintelligenten Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Sie schwört sich, das Tanun-Projekt zum Erfolg zu führen, selbst wenn es sie das eigene Gewissen und die Seele kostet. Schließlich hat das Projekt zur größten Entdeckung des Jahrhunderts geführt, dem Neurosubstrat. Und Lilima hat es entdeckt, isoliert, klassifiziert, beschrieben. Ein Hüsteln. Lilima fährt herum. Im dunklen Flur steht ein Mädchen. Die Biologin hält das Mädchen zunächst für Tanun, aber es ist prima, bleich mit abstehenden blonden Haaren. Sie erkennt das Kind kaum wieder. Es steht so gerade, starrt ihr direkt ins Gesicht. Das hat Prima früher nie gewagt. Lilima reibt sich die Augen. Hintereinander gehen sie ins Labor. Lilima glaubt, die Blicke des Mädchens wie ein Stechen durch den Kittel zu spüren. Zum ersten Mal fragt sie sich, ob es vielleicht ein Fehler war, zur Komplizin von Dr. Cabral zu werden. Die berühmte Neurochirurgin ist skrupellos und verfolgt ihre Projekte wie keine andere. Anfangs fand Lilima genau das so spannend an ihr, aber ihre Kollegin hat recht. Wenn Dr. Cabral nicht bald Erfolge vorweisen kann, ist sie erledigt. Aus Deutschland kommt regelmäßig die Drohung, alle Forschungsgelder abzudrehen. Die aktuelle rechtspopulistische Regierung hält nicht viel von Wissenschaft, von Forschung, von Frauen. Lilima blinzelt. Verwundert stellt sie fest, dass Prima, anstatt das Nanobesteck zu nehmen und Amphibien zu sezieren, sie anstarrt. Sonst gibst du dir so viel Mühe. Mehr als jeder andere in meinem Team, übertriffst meine Erwartungen bei Weitem. Was ist heute los mit dir? Prima antwortet nicht. Dann fängt sie sich, setzt sich in Bewegung, führt das Nanobesteck seltsam träge, als würde ihr die Arbeit keinen Spaß mehr machen. Die einfachsten Handgriffe scheint sie vergessen zu haben. Eigentlich soll Lilima jede noch so kleine Veränderung an Dr. Cabral melden. Verstohlen sucht sie nach einer auffälligen Stelle in Primas Nacken. Aber da ist nichts. Nichts als Haut und Haare. Warum mache ich mir so viele Gedanken? Habe ich nicht hart dafür gekämpft, es bis hierher zu schaffen? Jetzt bloß keinen Rückzieher machen. Das könnte am Ende nur meine eigene Position gefährden. Sie schaut das Mädchen prüfend an. Vielleicht ist Prima bloß übermüdet. Was, wenn Dr. Cabral das anders einschätzt, plötzlich ethische Bedenken bekommt? Aus Angst vor einem Misserfolg könnte sie Lilima verbieten, weiter am Neurosubstrat zu forschen. Was außer Vorsicht bleibt Dr. Cabral jetzt, da sie von der deutschen Politik so unter Druck gesetzt wird? Kurzerhand entscheidet sich Lilima, das Mädchen nach Hause zu schicken. Das scheint für alle das Beste zu sein. Das Kind kann sich ausruhen, Dr. Cabral wird nicht noch mehr belastet. Und das Wichtigste, Lilima kann ungestört am Neurosubstrat forschen. Prima geht ohne Abschiedswort. So als hätte sie nicht vor, je wiederzukommen. Berlin, 2100. Was hat sie sich nur dabei gedacht, die beiden gerade jetzt, gerade hierher zu bringen? Crispin murmelt vor sich hin, fasst sich dabei an den Kopf. Riva und Cem schauen zu. Wahrscheinlich halten sie mich für psychisch instabil, denkt Crispin, und wahrscheinlich haben sie recht damit. Vey bereut es, sich darauf eingelassen zu haben, bis zur Kalypse zwei neue Gäste im Haku zu beherbergen. Vey hat das nur getan, weil es Them schwerfällt, in Arukes Nähe klar zu denken. Aruke ist wie ein Scheinwerfer, der blendet und schwindelig macht. Das ist ein Problem, erkennt Crispin. Ein Problem, das Vey irgendwann lösen muss. Riva Lux schaut sich um. Ein Klotz aus dem 3D-Drucker. Darin wohnt ihr? Alle? Sie starrt auf die Tür mit den unzähligen Vorhängeschlössern und einem Schild, auf dem Biotech steht. Auf der Innenseite der Tür befinden sich armdicke Panzerriegel. Sobald sie drin sind, verschließt Crispin umständlich jeden Einzelnen. Unser Hauptquartier und Arbeitsplatz. Aruke und ich beliefern das Isynbi mit Lebendware. Aruke versteht etwas davon? Von Laborarbeit? Crispin nickt. Schon als Kind hat sie im Labor gearbeitet. Riva schaudert. Ach, hat sie das? Dann murmelt sie kaum hörbar, auch ich musste als Kind dort arbeiten. War es also bloß ein Zufall, dass Aruke im Isynbi auftauchte? Und doch wird Riva das Gefühl nicht los, dass Aruke ihr Leben lang auf diesen Moment hingearbeitet hat, während Riva genau das Gegenteil machte, davonlief, alles verdrängte. Neugierig mustert Riva den Innenraum, die vielen Geräte. Sie spürt, dass Crispin sie für einen Eindringling hält, den Vey schnellstmöglich loswerden will. Das verwundert sie. Sonst können Menschen nicht genug von ihr bekommen. Sie weiß nichts von Crispins Paranoia und der Sozialphobie, die beide dazu führen, dass Vey nur ungern neue Menschen ins eigene Leben lässt. Sie ahnt nicht, dass Vey damit rechnet, jeden Moment von einer Eliteeinheit entführt zu werden. Was sie jedoch erkennt, ist, dass Vey nichts gegen sie tun kann. Wie auch. Rivas gut gebauter Bodyguard bewegt sich, als wäre das hier sein eigenes Haus. Auch die Unerschütterlichen können Crispin nicht helfen. Aruko und Kenoa schuften bereits an der Station, kümmern sich um Touris oder reparieren Schwebekissen. Crispin scheint keinen Schimmer zu haben, wie Vey mit Riva, mit der gesamten Situation umgehen soll. Da ist nur Soho. Das Mädchen legt ihre schmale Hand auf Crispins Arm. Nach der Kalypse ist es vorbei. Will der Teenager beruhigen oder warnen? Die Erwachsenen wissen es nicht. Na, wir wollen doch alle auf die Endzeitparty gehen, erklärt Soho fröhlich. Und ich werde auch mit dabei sein. Mein erstes Mal. Dem Mädchen bleibt der Mund offen stehen, als könnte sie es selbst nicht glauben. Mit unangenehm großen Augen blickt Soho von Crispin zu Riva. Bist du nicht erst 14? Gibt Riva zurück. 14? Was für ein schwieriges Alter. Wenn ich ehrlich bin, erinnere ich mich kaum noch daran, dank der vielen Therapien. Meine Mutter hat es mir erlaubt. Deine Mutter? Ruft Crispin. Wie kann sie? Sie arbeitet dort. Soho kneift die Augen zusammen, offenbar unsicher, ob Crispins Worte eine Frage oder eine Feststellung sind. Dann versucht sie mit den Augen zu lächeln. Aber das funktioniert nicht richtig. Na und, tröstet sie sich, es ist bereits toll, Crispins Arm zu halten. Wie durch Gedankenübertragung wird sich Crispin Sohos Nähe bewusst und schüttelt die kleine Hand ab wie ein lästiges Insekt. Dann schlurft Vey zum Konsolentisch und taucht ab. Enttäuscht dreht sich Soho zu Riva. Die Luft schmeckt so süßlich, sagt Riva und schaut runter auf die eigenen nackten Unterarme. Ich fühle mich gar nicht so schlimm, wie Matt immer prophezeit hat. Sollten wir Vey nicht benachrichtigen? Fragt Cem. Matt glaubt, wir liegen im Bett und sexen. Lassen wir Vey in dem Glauben. Cem wirft einen schnellen Seitenblick auf Soho. Das Mädchen setzt ein wissendes Lächeln auf, das bedeuten soll, ich weiß Bescheid, schließlich bin ich 14. Dann hält sie ihm eine Handvoll Bonbons hin. Cem schüttelt den Kopf. Riva nimmt alle. Vorsichtig steckt sie die harten Kugeln in den Mund. Während sie darauf herumbeißt, fragt sie, das sind doch keine Drogen. Nein, erwidert Soho ernst, die nicht. Mit einem Seufzer fügt der Teenager hinzu, ich fühle mich so allein, wie die erste einer neuen Spezies. Erstaunlich, sagt Riva, wie junge Menschen das einfach sagen können, wie leicht es ist. Musst du nicht irgendwelche Lernmodule absolvieren? Will Cem wissen. Statt zu antworten, schlägt Soho vor, soll ich euch das Dach zeigen? Zuerst muss ich die Sicherheitslage überprüfen, verkündet Cem vage und geht hinaus. Riva und Soho sehen ihn unter dem offenen Fenster auf und ab gehen und dabei in sein Headset knurren. Wahrscheinlich redet er hinter meinem Rücken mit Matt, bemerkt Riva mehr zu sich selbst. Na, soll er doch. Ich habe solche Lust und solche Angst, nach draußen zu gehen, ungefilterte Luft tief in meine Lungen zu ziehen. Einen Moment mustert sie das Mädchen neben sich. Du besitzt genau die Art von hässlicher Schönheit, die gerade begehrt ist. Mythische Monster. Soho schaut nicht einmal auf und Riva erkennt, dass sich das Kind der eigenen Kraft gar nicht bewusst ist. Ich weiß, ich bin nicht erwachsen, sagt Soho, aber ich vermisse meine Kindheit. Ich bin Solastalgikerin, entgegnet Riva. Ich vermisse andauernd. Soho kneift die Augen zusammen. Solastalgikerin? Eine Form ökologischer oder klimatischer Trauer. Das Gefühl, dass mein Wohlbefinden untrennbar mit dem des Planeten und all den anderen Lebewesen verbunden ist. Mittlerweile gibt es Medikamente. Mit dem Sterben unseres Planeten zu leben, ist unsere Aufgabe. Eine unmögliche. Riva seufzt. Vielleicht waren Menschen nicht die Art von Lebewesen, die dieser Planet brauchte. Menschen sind andere Dinge immer wichtiger. Du meinst virtuelle Realität? Und synthetische Biologie. Menschen wollen ihre Ideen nicht bloß zum Leben erwecken, sie sollen auch atmen können. Du meinst, wir haben deshalb alles ausgelöscht, um Platz für etwas Eigenes zu schaffen? Eine biosynthetische Natur? Soho schüttelt den Kopf. Beim Biohacking, wie Crispin und Aruke es verstehen, geht es um Kooperation und um Kollaboration. Die beiden bauen Zellen, die zusammenarbeiten und sich auch mit neuen Organismen verbinden, um Fähigkeiten zu bündeln. Also das genaue Gegenteil zur rücksichtslosen, überlebendes stärkeren Fehlinterpretation von Darwin, die zur Metapher für kapital- und leistungsorientierten Individualismus geworden ist. Crispin und Aruke verfolgen andere Ziele. Sie statten das Leben, das es auf diesem Planeten noch gibt, mit der Fähigkeit aus, in unseren neuen klimatischen Bedingungen zu überleben. Riva ist sichtlich beeindruckt und Soho freut, dass sie Arukes Ansichten so wortgetreu wiedergeben konnte. Welches Pronomen benutzt du? Soho grinst, als hätte Riva mit der Frage einen Fehler begangen. Weißt du, für unsere Generation ist das nicht mehr relevant. Wir sind beyond. Beyond Gender? Beyond everything. Riva schaut verwirrt, dann sagt sie, vielleicht muss ich das nicht verstehen. Mit Blick auf Cem fragt Soho, dein Bodyguard wird uns wie ein Schatten folgen, nicht wahr? Riva nickt. Das wird er. Und das ist auch gut so. Ohne Wände und Sicherheitsleute fühlt sich mein Körper seltsam nackt und verletzlich an, wie ausgesetzt in einer Todeszone. Was, wenn mich hier oben jemand erkennt? Oder noch schlimmer, was, wenn niemand mich erkennt? Wie fühlt sich das an, ein Nichts zu sein? Symbiom 2090. Weil sie vorhat, nie wiederzukommen, geht Prima ohne ein Abschiedswort. Beim Hinausgehen nimmt sie die Schlüsselkarte vom Haken und steckt sie ein. Lillimar scheint es nicht zu bemerken, wendet sich schon wieder ihren manipulierten Tieren zu. Prima wagt es nicht, auf sie oder die Tiere zurückzuschauen. Ohne Umweg sucht sie Dr. Cabrals Labor auf. Durch die geöffneten Fenster im Flur donnert ein dunkles Lachen. Prima vermutet, dass die Forschungsleiterin draußen an der Kochstelle steht. Kurz hält sie inne, zwingt sich jedoch weiterzugehen. Vor Dr. Cabrals Labor steht niemand und aus den anliegenden Räumen dringt kein einziges Geräusch. Eine Weile steht das Mädchen vor der verschlossenen Tür und lauscht. Nichts. Was, wenn ich hineingehe und mich selbst sehe? Mir selbst in die eigenen Augen blicke? Der Gedanke verstört sie. Mehrmals holt sie tief Luft, entriegelt die Tür und tritt ein. Mit schnellen Schritten durchquert sie das Labor und sucht eins der Nebenzimmer auf. Das Zimmer scheint viel weniger dunkel und unheimlich zu sein, als sie es erinnert. Auf dem Boden in der Mitte sitzt ein Mädchen, den Kopf über die angezogenen Knie gebeugt. Es hat lockige Haare und dünne, im fahlen Licht fast graue Gliedmaßen. Beim Knacken der Tür hebt es langsam das Gesicht. Ihre Blicke treffen sich. Beide sehen Lichtblitze und hören ein Krachen im Kopf. Als wären mehrere Synapsen zugleich durchgebrannt. Das Mädchen mit den Locken springt auf und fängt an zu schreien. Wer bist du? Prima blickt verdutzt an sich herunter. Ihre Arme sehen aus wie weiße Schläuche, die direkt aus dem Torso wachsen. Ihr Gegenüber zerrt an der eigenen Haut, greift sich immer wieder in den Nacken, als wäre da etwas. Aber da ist nichts. Ich halte das nicht aus. Wer von Ihnen hat das gesagt? Spürst du es so, wie ich es spüre? Prima starrt auf ihre Schlaucharme, während sie antwortet, es ist wie ein zweiter Puls im Körper. Wieso bin ich eingesperrt? Will das Mädchen wissen. Ich will nach Hause, zu meiner Mutter. Prima reißt sich vom Anblick der eigenen, unnatürlich hell wirkenden Arme ab und schaut ihrem Gegenüber fest in die Augen. Sie will ihre Freundin besänftigen, denn das sind sie doch. Freundinnen. Oder erinnert sie sich falsch? Sie versucht sich zu erinnern, was ihre Freundin beruhigen könnte. Ihr fällt nichts Besseres ein, als vorzuschlagen, ein VR-Game zu spielen. Wie kommt sie bloß darauf? Die Hände ihres Gegenübers zittern und Primas eigener Körper ist so schweißnass, dass der Hautwiderstand die Sensoren verrückt spielen lassen würde. Ein Game wäre keine gute Idee. Wie heißt du? Will das Mädchen wissen. Prima Ludwig. Das Mädchen runzelt die Stirn. Nein, ich meine, wie heiße ich? Tanun Cabral. Eine schreckliche Qual scheint sich bei ihrem Gegenüber durch die bereits schwimmenden Augen zu drücken. Warum denke ich dauernd an meine Mutter? Mit halb erstickter Stimme fügt sie hinzu, meine Mutter macht sich Sorgen, wenn ich nicht nach Hause komme. Prima schluckt. Dann sagt sie, du hast keine Mutter. Dieses Zimmer hier ist dein Zuhause. Nein, wir wohnen in einer Hütte mit Blätterdach. Prima schweigt. Dann überwindet sie sich, nimmt die Hand des Mädchens und spürt so etwas wie Ruhe. Erinnerst du dich an das Neurobiest? Ich glaube, es ist in mir drin. Ich glaube, etwas Neues ist in mir drin. Was meinst du damit? Ich meine die Flüssigkeit, die sie jeden Tag über die Venen meiner Arme in mein Nervensystem injizieren. Daran erinnerst du dich? Fragt eine tiefe Stimme. Dr. Cabral steht in der Tür. Tanuns Erinnerung scheint ihr eine enorme Erleichterung zu verschaffen. Beim Anblick von Dr. Cabral bekommt Prima das Gefühl, einen Eiswürfel geschluckt zu haben. Gegenüber der Forschungsleiterin verhält sich Prima stets höflich. Aber wieso eigentlich? Da ist plötzlich ein unbändiger Drang, die Frau anzuspringen, so wie ein Raubtier es tun würde, mit voller Wucht und Absicht. Dann erinnert sie sich, was ihre Mutter über Dr. Cabral und Tanun gesagt hat. Dir muss doch klar sein, dass sie ihre Tochter liebt und dass sie sich um sie sorgt. In dem Zimmer ist es besser als in einer überfüllten Anstalt. Manchmal träumt Prima von Dr. Cabral und Tanun. Prima ist dann ein Tier, ein Jaguar oder ein Hase und kann nicht sprechen. Sie rechnet damit, dass Dr. Cabral wütend auf sie ist, weil sie hier unerlaubt eingebrochen ist. Stattdessen fängt Dr. Cabral an, mit einer Stimme zu sprechen, die Prima an die Stimme ihrer Mutter erinnert. Stumm fleht sie ihr Gegenüber an, damit aufzuhören. Aber Dr. Cabral tut, als merke sie das nicht. Du solltest mehr Informationen haben über die Kolonie und über all die Dinge, die hier geschahen. Zum Beispiel weißt du nicht, wie Tanuns Eltern hierher kamen. Die Gruppe vor uns hat hier nicht nur Tiere, sondern auch Menschen rekonstruiert. Die internationalen Gengesetze lassen so etwas nicht zu. Das gesamte Team wurde deswegen verurteilt. Die rekonstruierten Menschen blieben im Wald, bekamen einen besonderen internationalen Schutz, doch die meisten starben an eingeschleppten Krankheiten, am ungewöhnlichen Klima. Wir wurden geschickt, um das zu überprüfen. Tanun gehört zu den Letzten, die überlebt haben. Und alles, was ich hier tue, tue ich für sie. Tanun rollt sich auf dem Boden zusammen, umschlingt ihre Beine, schaukelt von Seite zu Seite. Prima bekommt Angst. Sie will nicht hören, wie Dr. Cabral die Stimme ihrer Mutter nachahmt. Da taucht Lilima auf, steht hinter Dr. Cabral im Türrahmen. Das fühlt sich wie eine Rettung an. Erleichtert schaut Prima zur jungen Biologin. Auch Dr. Cabral dreht sich zu Lilima und gibt ihr wortlos zu verstehen, dass sie Prima mit nach draußen nehmen soll. Und das fühlt sich an, als wäre Prima wieder gerade so entkommen. Tanun ist sehr krank, flüstert Lilima, sobald sie das Zimmer verlassen haben. Sie leidet. Sie hatte einen Nervenzusammenbruch. Zusammen gehen sie den Flur hinunter. Tränen lösen sich. Das alles tut so weh. Den Schmerz der anderen zu spüren, ist normal, erwidert Lilima. In uns allen sind winzige Fragmente vom Leben anderer Menschen. Wir nennen das Identipathie. Sobald wir Gesten oder Gesichtsausdruck nachahmen, spielen sich in unseren Gehirnen elektrische, neuronale Prozesse ab, als hätten wir selbst das Gefühl, als teilten wir ein Bewusstsein. Prima schüttelt den Kopf. Es ist nicht nur als ob, nur Identipathie. Etwas wurde in uns manipuliert. Zwei Stränge haben sich überkreuzt. Die Biologin schaut weg. Das Mädchen hat recht. Es gibt Veränderungen. Veränderungen, die sie an Prima beobachtet und die sie weiterleiten müsste. Prima hat plötzlich keine Lust mehr auf Laborarbeit, gibt schnell Widerworte, versteckt die Hände nicht mehr, tritt zugleich stärker, aber auch verlorener auf. Und sie betet Lilima nicht mehr an. Erst jetzt, wo die kindliche Schwärmerei fehlt, wird Lilima sich dem Mangel an Anbetung schmerzlich bewusst. Laut sagt sie, wir verändern uns. Das ist normal. In jungen Gehirnen passiert so viel. Vor einer Tür bleibt sie stehen. Dann verändert sich Tanun auch, wird wieder gesund. Lilima nickt und öffnet die Tür. Das ist das Labor, in dem sie immer zusammenarbeiten. Prima zögert. Lilima geht hinein, redet munter weiter. Ja, auch Tanun verändert sich. Statt VR-Games zu spielen, interessiert sie sich plötzlich für Biologie. Dr. Cabral hält sie aber für zu instabil, um sie in die Nähe eines Labors zu lassen. Und du? Dir macht die Arbeit keinen Spaß mehr? Die Biologin bleibt stehen und schaut suchend zu Prima, die immer noch an der Türschwelle steht und sich offenbar nicht überwinden kann, das Labor zu betreten. Die Gerüche, das schonungslose Licht, die kümmerlichen Kreaturen. Leichter Schwindel packt das Mädchen, als hätte sie von Veras halluzinogenem Schnaps getrunken. Bloß wacht sie davon nicht mehr richtig auf. Meine Arbeitszeit ist zu Ende. Ich muss nach Hause, presst das Mädchen hervor, zuckt und wankt, senkt den Kopf und wendet sich ab. Jeder Schritt weg vom Labor fühlt sich wie schwerelos an und Prima erkennt, ich kann fortgehen. Mich haben sie nicht eingesperrt. Ich bin frei. Noch. Warte, ruft Lilima. Es klingt wie, lass mich hier nicht allein. Prima, bereits im Gang, der nach draußen führt, dreht sich noch einmal um. Lilima steht in der Tür des Labors und bringt ein fast zärtliches Lächeln zustande, als sie fragt, kommst du wieder? Berlin 2100. Den ganzen Tag streift Riva, flankiert von Soho und Cem, auf dem Dach herum und stellt mit Freude fest, dass dank der Holomaske, die Soho ihr geliehen hat, niemand sie erkennt, sie dadurch aber noch lange kein Niemand ist. Trotz des Windes ist es glühend heiß hier oben. Wegen der vielen Touris fallen die Schichten aus Sonnencreme auf Rivas Armen kaum auf. Die dicken Pasten verdecken geschickt die auffällige Marmorierung ihrer Haut. Riva ist fasziniert vom Dach, von den manipulierten Meerschweinchen, die sich hochintelligent verhalten. Von den Hasen, die im Lauf zu schweben scheinen. Und von den Kindern, den 12%ern, die mit ihren Monstermasken aussehen wie herumstreunende Wildkatzen. Riva schaut an der Station vorbei und beobachtet eine Weile Aruke und Quinoa. Bei Arukes Anblick spürt sie den Knoten, der sie beide verbindet. Ein Knoten wie geknüpft aus lebendigem Fleisch. So etwas aufzulösen, wird schmerzhaft werden. Riva hat immer gewusst, dass der Tag kommen würde, an dem sie beide für die Dinge, die sie getan haben, auf die eine oder andere Art bezahlen müssen. Die vielen Toten. Riva schüttelt sich. Sie wäre nicht hier, wenn sie nicht glauben würde, etwas aus dieser Begegnung gewinnen zu können. Antworten auf Fragen, die sie niemandem sonst stellen kann. Abends kehrt Aruke strahlend vor Schweiß ins Haku zurück. Sie sieht weniger müde aus, als sie nach so einem langen Tag eigentlich sein müsste. Riva vermutet, dass das an Arukes überdimensionierter Muskelmasse liegt. Sie ist immer noch verblüfft, wie groß und stark Aruke ist. Aruke hat mindestens genauso viel an ihrem Körper manipuliert, wie ich an meinem, denkt Riva und ist beeindruckt. In wortlosem Einverständnis verlassen sie das Haku und gehen in Richtung Wäldchen. Mit etwas Abstand folgt ihnen Cem. Nach einem Tag an der Station fühle ich mich im Wäldchen am wohlsten, erklärt Aruke und fügt hinzu, ich vermute, dass die Bäume auch auf dich einen Effekt haben. Riva schaut sich um. Selbst im Wäldchen ist es stickig und fast so heiß wie mittags, obwohl die Sonne hinter den Bäumen versinkt. Trotzdem fühlt auch sie sich augenblicklich wohl. Weißt du, ich lebe in einem Glasturm. Die Welt erscheint mir oft so farblos, als hätte jemand den Strom abgeschaltet. Beide schauen zu, wie Licht in mehreren Farbschichten vom Himmel tropft und dick wie Sirup auf Blättern kleben bleibt. Einen Moment stehen sie reglos da, gefangen in einer Schleife aus intensiver Gegenwart und unangenehmen Erinnerungen. Riva dreht den Kopf zuerst. Was willst du von mir? Die Augen ihres Gegenübers schwappen über vor Sonnenflut. Du hast mein Leben zerstört. Und jetzt sind wir beide hier, weil ich es zurück will. Riva schaut, als wüsste sie nicht, wovon Aruke spricht. Cem bleibt in Hörweite stehen und rührt sich nicht. Riva verschränkt die Arme. Was willst du? Aruke soll es aussprechen. Aruke weiß nicht wie. Ich will wieder ich selbst sein. Du weißt, das ist unmöglich. Wir sind längst nicht mehr die, die wir mal waren. Riva kann sehen, Aruke will das nicht hören. Aruke, schau doch bloß unsere Körper an, was wir beide damit gemacht haben. Wir haben uns selbst umgeformt. Aruke sucht die Linien, die sich wie verheilte Risse über Rivas entblößte Haut ziehen. Eine Haut wie marmoriert, die heute unter Schichten von Sonnenschutzcreme versteckt ist. Dann schaut sie an sich herunter und sieht Muskeln, geschwollen wie Prellungen und übersät mit Adern, die gleich Spinnweben hervortreten. Je mehr die Muskeln wuchsen, desto mehr schrumpfte ich, flüstert Aruke. In einem so muskelbepackten Körper bin ich nichts als ein winziger Fleck. Manchmal wünschte ich, dass auch dieser Fleck verschwinden würde, aber irgendwie bleibt er hartnäckig. Niemand außer dir weiß, dass ich noch hier bin. Ich kann deine Augen spüren, immer. Augen, die diesen übrig gebliebenen Fleck anstarren. Träumst du manchmal? Fragt Riva. Ohne auf eine Antwort zu warten, fährt sie fort. Ich träume manchmal davon, als ich noch unschuldig und frei war. Gerade 14 Jahre alt. Arme, Beine, Bauch, unbeschrieben wie ein leerer Bildschirm. Ein Körper geschmeidig genug, um jede Distanz zu laufen, so voller Leben, wie ein neugeborenes Tier im Frühling. Ich konnte alles sein, was ich wollte, gehen, wohin ich wollte. Niemanden konnte ich verletzen und niemand konnte mir wehtun. Im Traum bin ich das Leben selbst. Schau mich jetzt an. Obwohl dieser Körper eindeutig mir gehört, ist er in Wirklichkeit nicht mehr mein eigener. Leute um mich herum sagen mir dauernd, wie viel jeder Teil von mir wert ist, direkt und aggressiv oder indirekt und passiv-aggressiv. Es gibt viele Möglichkeiten, mir das mitzuteilen. Riva ringt nach Atem. Dieser Körper, sie presst eine Faust in ihren Unterleib, bleibt immer kalt. Neugierig schaut Cem herüber. Es ist das erste Mal, dass er die Celeb erlebt, ohne dass sie überheblich wirkt.